Mamala Papp, der Podcast von und mit Nicole Nötzel.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mamala Papp. Heute freue ich mich sehr, sehr, sehr auf Steffen Moser, der einen wahnsinnig weiten Weg hinter sich hat. Steffen, sag mal kurz, wie lange bist du jetzt Auto gefahren, um hier hinzukommen?
Ungefähr 4,5 Stunden, ja.
Aber sieht frisch aus und wollte auch keinen Snack bis jetzt. Also er kann noch weiter sprechen und denken, das ist auf jeden Fall gut. Und wir beide kümmern uns in dieser Podcast-Folge um was ganz Wichtiges, worüber ihr alle wahrscheinlich schon mal kurz nachgedacht habt, aber es dann wahrscheinlich ganz hinten in den Kopf verfrachtet habt, weil es um Themen geht wie Tod, Vorsorge, Fürsorge, was passiert, wenn einem Elternteil was passiert, wie ist man handlungsfähig, was muss man machen eigentlich, wenn es allen noch gut geht, einmal darüber nachdenken, einmal regeln, dann ist es gut. Und Steffen weiß es aus eigener Erfahrung, dazu aber gleich mehr. Erstmal herzlich willkommen bei Mamala Papp.
Danke, Nicole, dass ich hier sein darf. Danke für die Einladung und ich freue mich auf unser Gespräch jetzt.
Ich freue mich auch. Du nennst dich ja auf Instagram der Familienbeschützer.
Ja.
Und das ist auch definitiv deine Mission. Du möchtest Familien vor unnötigen, wie soll man das sagen, Kollateralschäden, wenn sowieso schon alles brennt und eine persönliche Katastrophe passiert ist, schützen. Und das aus gutem Grund, denn du hast selbst eine heftige Erfahrung machen müssen in deinem Leben. Magst du erzählen?
Ja, gerne. Da gehen wir mal ein paar Jahre zurück in meinem Leben. Das war das Jahr 2010. Eigentlich eine Zeit, wo ich dachte, wir haben alles im Griff. Familie, lief alles prima. Im Job lief es. Wir hatten ein Haus gebaut. Wir hatten ein paar Monate vorher geheiratet und waren eigentlich dabei, eine schöne Hochzeitsreise zu planen für uns. Und dann kam so ein Tag im März 2010, ganz normaler Mittwoch, also nichts Aufregendes, und auf einmal hat sich alles gedreht gehabt. Wir haben zusammen gefrühstückt, meine Frau ist auf Arbeit gefahren, den Jungen mit in die Schule genommen, so wie jeden Tag. Und um 10 klingelt mein Handy. Ich dachte, sie ruft mich an, weil man das sonst manchmal so macht, ne? Kennst du bestimmt. Mhm. Und da war bloß eine andere Stimme dran, das war ein Kollege von ihr, und der hat mir gesagt, wir mussten Ina in die Klinik bringen, wenn du kannst, komm irgendwie rein. Und dann läuft ja so ein Film ab, was ist da passiert, und ich hatte null Gefühl. Und ich bin dann in die Klinik gefahren und dort angekommen lag sie dann da mit Schläuchen, Maschinen, alles angeschlossen, was irgendwie ging. Und dann kamen die Ärzte, haben mir erzählt, was passiert ist.
Was war passiert?
Eine Hirnblutung, ganz plötzlich.
Von einem Moment
auf der Arbeit? Auf der Arbeit, Hirnblutung, umgefallen und ab in die Klinik. Und dann haben die Ärzte natürlich sie versucht, wieder zurückzuholen ein paar Mal, und die Chancen standen auch von vornherein nicht allzu gut. Und die Ärzte haben mich dann immer wieder gefragt, haben Sie eine Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung für Ihre Frau? Und ich habe gesagt, nein, wieso, wir sind doch verheiratet. Und die Ärzte haben gemeint, nein, wir brauchen das unbedingt. Und das ging dann über ein paar Tage, wo man dann immer wieder ein paar Dinge noch versucht hat. Und dann kam, wie das halt so ist, dann kamen andere Ärzte und immer die gleiche Frage. Haben Sie eine Vorsorgevollmacht? Ich dachte, nee, haben wir nicht. Und zwischendrin, klar, ich war in einem völligen Film, was da nun passiert. Also das ist ja nichts, was man sich irgendwo mal im Vorfeld überlegt, wie reagiert man dann. Mhm. Also das ist völlig surreal. Und zwischendrin hatte ich trotzdem schon mal das Gefühl, irgendwie erfahre ich doch nicht alles. Die sagen mir nicht alles, was da wirklich gerade los ist. Mhm. Vielleicht, weil diese Vollmacht fehlt. Keine Ahnung. Mhm. Und dann, ich weiß gar nicht, waren es 3, 4 Tage? Keine Ahnung. Dann ist er dann irgendwann eingeschlafen. Und ich bin alleine dann nach Hause gefahren. Und ja, weiß gar nicht, wie man das sagen soll. Im Moment planst du noch deine Hochzeitsreise und im nächsten Moment planst du ihre Beerdigung. Und 1000 Fragen, die dann kamen, wo und wie soll sie beerdigt werden, wer kommt, wer wird eingeladen, was gibt es zu essen, welche Blumen, wo soll die Trauerfeier, wie groß, Dinge, die man gar nicht irgendwo auf dem Schirm hat oder irgendwelche Antworten hat, und irgendwie musste ich dann da durch und wo es dann ruhiger wurde, also 2, 3 Monate später, wo dann Beerdigung alles durch war und auch die meisten Dinge organisiert waren, habe ich mich dann mal irgendwann näher damit beschäftigt, warum wurde ich denn nach dieser Vorsorgevollmacht gefragt? Mhm. Was ist denn da so wichtig? und bin dann auf unser bürgerliches Gesetzbuch, das BGB, gestoßen. Mhm. Und da steht halt ziemlich klar drin, wenn du als Volljähriger, wie steht es dort, deine Angelegenheiten, also das, was man im Alltag halt machen muss, die selber nicht mehr regeln kann aufgrund von Krankheit oder sonstiger Beeinträchtigung, bekommst du einen Betreuer. Und das war der Punkt, wo ich sage, okay, das war zu kurz, um noch einen Betreuer zu bestellen. Okay, habe ich verstanden. Sonst wäre uns das noch passiert. Aber
und Heirat spielt keine Rolle?
Damals nicht. Heutzutage durch eine Gesetzesänderung ein bisschen. Okay. Aber eben nicht so, wie man sich's eigentlich vorstellt. Mhm. Ne? Weil man heiratet und dann gibt es ja diesen dieses Versprechen vor dem Standesbeamten. Ne? Werden für dich da sein, in guten und in... Ne? Mhm. Und du darfst es eigentlich per Gesetz gar nicht. Deswegen sage ich inzwischen immer, wenn ihr heiratet, eigentlich müsste neben diesem Buch, wo man unterschreibt, gleich die Vorsorgevollmacht liegen, um das Versprechen einzulösen.
Ja.
Und das sind so Dinge, die mir dann langsam bewusst wurden. Und als ich dann anfing, mich auch mit anderen Menschen zu unterhalten, weil natürlich ein paar mitbekommen hatten und gefragt haben, was ist denn dann eigentlich passiert? Magst du was erzählen? Und dann kam man natürlich auf den Punkt, na, habt ihr denn so eine Vollmacht füreinander? Und keiner.
Ich auch nicht.
Keiner hat das. Und
wozu hätte die euch, was hätte die euch, hätte sie euch etwas gebracht, hätte sie dir etwas in der, innerhalb dieser medizinischen Situation, in der ihr wart, konkret geholfen? Oder spielte sie für euch keine Rolle, weil der Zeitpunkt so kurz war und die Krankheit und die Behandlung so massiv und kurz?
Also ein Stück weit hätte sie uns geholfen. Jetzt die Vorsorgevollmacht selber vielleicht nur dahingehend, dass ich wirklich alles erfahren hätte. Mhm. Viel wichtiger wäre jetzt in unserem Moment, aber wie gesagt, weil es eben nur so kurz war, wäre eine Patientenverfügung gewesen. Um dort klar zu haben, sollen denn lebensverlängernde Maßnahmen noch gemacht werden oder nicht? Weil das war auch ein Punkt, wo die Ärzte gesagt haben, wir können jetzt noch 4 Wochen, glaube ich, haben die damals gesagt, die Maschinen anlassen, aber sie wird nicht mehr aufwachen. Mhm. Und da haben wir dann aber mit den Ärzten entschieden, das lassen wir, das macht keinen Sinn mehr. Aber grundsätzlich dafür ist eine Patientenverfügung da, um zu sagen, wenn die Option steht, dass es über einen längeren Zeitraum möglich ist, denjenigen am Leben zu halten. Und da darf man nicht vergessen, Ärzte haben ja mal dafür diesen Eid abgelegt, alles medizinisch Mögliche zu tun. Aber ob das immer im Sinne desjenigen ist, ob der diesen gesundheitlichen Zustand in Anführungsstrichen wirklich gewollt hätte, dafür hat man eine Patientenverfügung gebraucht und vor allem bei dem Thema Organspende. Mhm. Weil das ist ja auch ein Teil, den man in der Patientenverfügung regeln kann, / sollte. Mhm. Und das war in dem letzten Abend oder in der letzten Nacht, wo ich dann nochmal rein musste zu dem Arzt. Und der mir nachts um 3 die Frage gestellt hat, grundsätzlich käme ihre Frau in Frage, was machen wir? Und ich habe dann gesagt, naja, ich hoffe, wir haben so einen Ausweis, weil ich weiß, wir hatten uns unterhalten. Mhm. Ich habe mir dann von Arbeit noch die Papiere besorgt von ihr, weil das alles ja dort lag. Und da habe ich keinen Ausweis gefunden und habe die Ärzte gesagt, dann müssen Sie das jetzt entscheiden.
Und das kann er dann auch, der Arzt, in dem Moment?
Der Arzt muss sogar.
Muss,
Wenn diese Option steht, dass jemand als Organspenderin in Frage kommt, dann müssen die Ärzte den mutmaßlichen Willen ermitteln. Und da ist natürlich das Naheliegendste der Organspenderausweis. Dafür gibt es ja diese Möglichkeit. Wenn das nicht ist, bleibt es immer noch, den Willen zu ermitteln. Dann ist die Frage, gibt es eine Patientenverfügung, wo das drin steht? Und wenn das auch nicht ist, dann müssen es die Angehörigen entscheiden.
Und das nützt auch nichts, wenn man 1000-mal vorher gesagt hat, ihr wisst ja, ne, wenn mal irgendwas sein sollte, ihr könnt hier meine Netzhaut haben, meine Leberniere, könnt ihr alles nehmen. Es nützt nichts. Man muss es irgendwo fixiert haben. Unterschrift muss da sein. Ich finde, so 2 Sachen gehen mir gerade durch den Kopf. Jetzt in dieser Krankenhaussituation, die schlimm genug ist und wo du wahrscheinlich nur funktionierst, und es, wo du sagst, auch wie in einem Film sich anfühlt, es fühlt sich alles falsch an, weil ihr habt eine ganz andere Vorstellung von eurem Leben gehabt. Ihr wart an einem ganz anderen Punkt und du wirst, ohne dass du es beeinflussen kannst, in einen Albtraum geworfen, wo du sowieso nicht Herr deiner Lage bist. Du bist nicht in deiner Mitte, du bist nicht jemand in der Situation, der gute Entscheidungen treffen kann. Aber Entscheidungen treffen muss, die sehr, sehr wichtig sind. Also allein für so einen Menschen für dich wäre es so viel angenehmer gewesen, hättet ihr das alles schon vorher geklärt, dann hättest du sagen können, einen Moment, ich hole mal kurz diesen kleinen Ordner, das hat meine Frau aufgeschrieben, das machen Sie bitte, das ist Ihr Wille. Dann hättest du auch seelisch von der Verantwortung her gar nicht mehr darüber nachdenken müssen, weil das hatten wir schon geregelt.
Genau.
Und das hätte dir ja einfach auch nochmal diese schweren Entscheidungen und vielleicht auch diesen Zweifel, den du hattest, erzählen die mir alles, was ist jetzt passiert hier? Du hast dich wahrscheinlich auch nicht wirklich informiert und sicher gefühlt. Es hätte dir auf jeden Fall geholfen, in dieser Situation. Und natürlich wäre es auch gut gewesen für denjenigen, der in dieser medizinischen Situation ist, dem Tod nahesteht. Oder es gibt ja verschiedene Situationen. Wir hatten letztes Jahr im weiteren Bekanntenkreis ist auch ein schreckliches Unglück passiert. Das war eine Familie, Vater, Mutter, zwei Kinder, der kleine 3, die große 7. Und die wohnten in einem kleinen Häuschen mit einer steilen Holztreppe. Und der Mann wollte nachts auf Toilette, hatte rutschige Socken an, ist die Holztreppe runtergefallen und war erstmal tot, als er unten aufkam. Wurde dann wiederbelebt nach dem Krankenhaus. Das ist jetzt gut ein Jahr her, er liegt immer noch im Koma, er wird sehr wahrscheinlich nie wieder aufwachen. Aber für diese Familie sind auch danach Sachen passiert, Entscheidungen mussten getroffen werden, die nicht geregelt waren. Und allein, also für den, der es regeln muss, ist es unglaublich wichtig.
Ja.
Das sind natürlich so Sachen, da denkt man nicht gerne nach. Oder wie möchte ich meine Beerdigung haben? Wobei, da habe ich schon ein paar Mal drüber nachgedacht. Ich habe das auch mit meinem Mann besprochen, ich habe es aber nirgendwo aufgeschrieben. Und ich glaube, da sollte sich jedes Paar und vor allem auch, wenn Kinder im Spiel sind und Besitztümer wie Häuser oder Eigentumswohnungen oder so, aber vor allem Menschen, die auch von einem abhängen, einmal ganz in Ruhe Zeit nehmen und wichtige Sachen regeln. Lass uns mal chronologisch vorgehen. Mhm. Patientenverfügung. Warum wichtig?
Patientenverfügung ist dafür wichtig. Das wird manchmal ein bisschen falsch wahrgenommen. Also es gibt viele Mythen oder Halbwissen darüber. Weil natürlich, wenn ich in eine Klinik muss für irgendeine Operation, werde dort stationär aufgenommen. Und wenn das, sagen wir mal, nur der Blinddarm ist, also eine Standardoperation ohne Komplikation.
Die auch schief gehen kann.
Die auch schief gehen kann. Und genau deswegen, weil auch die schief gehen kann, müssen bei einer stationären Aufnahme und bei einer OP immer gefragt werden, haben Sie eine Patientenverfügung? Aber nicht, weil die gebraucht wird gleich, sondern weil die einfach für den Fall, dass was schief geht, wissen wollen, gibt es dafür Wünsche, Regelungen, die wir berücksichtigen müssen. Das ist also in der Patientenverfügung geht es eigentlich darum, für diesen unumkehrbaren Sterbeprozess medizinische und pflegerische Anweisungen festzuhalten, was möchte ich dann noch und was möchte ich nicht mehr. Weil in dem Moment kann ich es nicht mehr äußern. Und wenn solange ich meinen Willen selber noch äußern kann, brauche ich den Zettel nicht. Nur wenn ich es nicht mehr kann und Ärzte eigentlich dann lebensverlängernde Maßnahmen durchführen, dann zu sagen, hey, ab einem gewissen Punkt oder in gewissen Situationen möchte ich das nicht mehr. Ich möchte vielleicht nicht über einen gewissen Zeitraum nur noch im Koma liegen. Ich möchte vielleicht nicht eine Herz-Lungen-Maschine angeschlossen werden, weil die Organe versagt haben und nur noch über die Maschine am Leben erhalten werden. Das möchte ich halt nicht. Das sind so Dinge, die kann man dort reinpacken in die Patientenverfügung. Weil selbst mit einer Vorsorgevollmacht darf derjenige, der dort drinnen steht, diese Entscheidung nicht treffen. Also abzuschalten in gewissen Situationen, wenn es nicht den eigenen Willen gibt. In der Vorsorgevollmacht gebe ich jemandem meine Stimme, für mich zu entscheiden im Alltag. Das sind medizinische Dinge, das sind alle möglichen Behördenangelegenheiten mit Krankenkassen, Ämtern, sich um meine Finanzen zu kümmern, meine Post entgegenzunehmen, letztendlich Vertragspartner in allen meinen privaten Verträgen zu sein, wenn ich es nicht mehr kann. Das ist die Aufgabe der Vorsorgevollmacht, jemandem meine Stimme zu geben. Nur welche Entscheidung derjenige treffen soll, dafür ist für den medizinischen Bereich am Ende des Lebens die Patientenverfügung da, um den Rahmen zu geben. Was soll derjenige denn für mich entscheiden? Welche Antworten soll er denn letztendlich für mich geben?
Gehen wir von einem theoretischen Beispiel aus. Es ist ein Ehepaar und Kinder sind da und einer der Partner ist im Krankenhaus und der gesundheitliche Zustand ist unklar. Man weiß nicht, wird derjenige überleben, er ist vielleicht in einem Koma und im besten Fall wacht er nach 2 Wochen auf und alles ist gut. Aber innerhalb dieser 2 Wochen, man weiß es nicht. Diese Vorsorgevollmacht, wenn man sie hat, Was würde Sie helfen, dem anderen Partner zu tun innerhalb der Zeit oder zu regeln?
In dem Bereich in der Klinik, im Krankenhaus, ist erstmal dafür da, mit Ärzten überhaupt sprechen zu dürfen, dass die im Umkehrschluss von der Schweigepflicht entbunden sind. Mhm. Das ist inzwischen aber auch erst seit 2023 unter Ehepartnern anders. Da darf der Ehepartner in den ersten 6 Monaten Entscheidungen treffen, ohne Vollmacht, aber nur in dem gesundheitlichen Bereich, nur Klinik. Ansonsten für Paare, die nicht verheiratet sind, aber zusammenleben oder nach den 6 Monaten, geht es eben nur mit der Vorsorgevollmacht, dass Ärzte überhaupt mit dem Partner reden dürfen, Punkt 1. Punkt 2, dass Untersuchungen, Operationen, in die ich eigentlich als Patient selber einwilligen müsste, und das muss ich ja immer dann, wenn es keine Notoperationen sind, muss ich selber die Unterschrift geben, ja, MRT-Untersuchung, ja, Röntgen, ja, operieren mit Narkose und all dem, was verbunden ist, muss ich immer selber unterschreiben. Wenn ich es nicht kann, ist das, was dann mein Partner, Partnerin für mich an der Stelle machen darf. Oder eben auch sagen zu können, liebe Ärzte, stopp, ich würde mir gerne noch eine zweite Meinung einholen. Mhm. Auch diese Möglichkeit, wenn Ärzte sagen, wir haben eine Operation, aber es sind gewisse Risiken damit verbunden, viele Chancen bestehen nicht. Jetzt mal übertrieben gesagt, dann auch zu sagen, hey, gibt es nicht noch eine andere Version? Gibt es nicht noch eine andere Behandlungsmöglichkeit? Mhm. Und diese Macht, in Anführungsstrichen, gebe ich jemanden mit einer Vorsorgevollmacht. Mhm. Wenn ich das nicht habe, entscheidet das am Ende ein Betreuer. Also eine vom Gericht eingesetzte Person, die dann diese Entscheidung übernimmt.
Eine fremde Person.
Eine fremde Person. Es kann natürlich auch sein, dass Ehepartner, Lebenspartner, Angehörige zum Betreuer bestellt werden.
Und wer muss das machen? Wer muss sie bestellen?
Also das Gericht, das Betreuungsgericht.
Das heißt, es gibt einen Gerichtstermin?
Es gibt ein Betreuungsgericht mit einem Gerichtstermin, wo das dann letztendlich entschieden wird. Genau. Heißt auch, es geht nicht so schnell.
Genau.
Und wenn aber Entscheidungen schnell getroffen werden müssen, dann wird in der Regel immer erstmal ein Berufsbetreuer eingesetzt. Das kann teilweise in Stunden passieren. Das Schnellste, was ich mal gehört habe, waren 4 Stunden. Und dann werden die meistens für einen gewissen Zeitraum, Viertel, halbes Jahr, erstmal bestellt, um dann zu schauen, kann man das Ganze in die Familie geben.
Im idealen Fall sind das Menschen, die mit der Familie sprechen, da im Einklang sind und auch eine gute Entscheidung treffen. Kann aber auch sein, dass das nicht so ist.
Richtig, also es ist eine fremde Person, die kann mit den Angehörigen sprechen. Jetzt im Betreuungsrecht heißt es aktuell, wenn das dem Betreuer zuzumuten ist, wörtlich. Das kann alles sein.
Mhm. Logistisch weit weg oder was? Oder nervlich nicht zuzumuten? Oder?
Logistisch weit weg, überarbeitet, weil er noch 100 andere Fälle hat. Okay. Es liegt an dem Betreuer, inwieweit er sich dort mit den Familien zusammensetzt. Wichtig ist erstmal, dass man jetzt nicht die Angst haben muss, dass derjenige völlig willkürlich handeln kann, weil es gibt in dem Betreuungsrecht inzwischen auch nochmal ziemlich klare Regelungen, was muss der Betreuer machen. Und das fängt an, dass er natürlich dem Gericht in einem gewissen Rhythmus, meistens einmal im Jahr, einen Bericht schreiben muss, was ist denn da passiert, was hat sich gesundheitlich geändert, wo lebt die Person inzwischen und vor allen Dingen, wenn es um die Finanzen geht. Und das ist das, was neben den gesundheitlichen Dingen eigentlich noch das, was man wirklich klar vor Augen haben muss, dass dann ein Gericht, sprich erstmal der Betreuer, sofort, da gibt es keine 6 Monate Überbrückung, sofort die Hände auf allen Finanzen hat. Das heißt, der Betreuer hat sofort Kontovollmacht per Gerichtsbeschluss und kann sofort auf alle Gelder zugreifen, der nimmt die Post entgegen und entscheidet dann über das ganze Alltagsleben.
Sag mal bitte ein Beispiel, wo das kompliziert werden könnte oder schwierig war schon. Du berätst ja auch, hilfst Familien ja auch in solchen Sachen. Gibt es ein Beispiel, wo man direkt sich vorstellen kann, krass, also was kann das bedeuten?
Das kann zum Beispiel bedeuten, dass der Betreuer Gelder, also die Aufgabe eines Betreuers ist natürlich, die Gelder, die da sind, zusammenzuhalten. Heißt, es muss auch per Gesetz Geld, was sowieso für die nächsten 3-4 Monate gebraucht wird, auf einem Konto bereitgehalten werden. Gut, jetzt hat in der Regel jeder ein Girokonto, dann wird das dafür genommen. Das ist jetzt erstmal nicht weiter spannend. Schwierig wird es an der Stelle schon, wenn es bei Paaren Gemeinschaftskonten gibt. Und Wenn ich Familien, die ich berate, frage, habt ihr ein gemeinsames Konto? Ja. Ist das das Haushaltskonto, wo die Einkäufe drüber gehen? Ja. Und jetzt mach mal von diesem Konto eine getrennte Buchhaltung. Weil das ist in der Praxis dann so, dass dem Ehepartner, Lebenspartner, dem nichts passiert ist, der kriegt ein Taschengeld vom Gericht zugewiesen. Je nachdem, wie die Vermögensverhältnisse waren, wird das angemessen darauf. Über dieses Taschengeld kann diese Person frei verfügen und alles andere unterliegt der Kontrolle des Gerichtes. Mhm. Und das, was der Betreuer machen muss, ist die Gelder wirklich zusammenhalten für das, was an Zuzahlung für die gesundheitlichen Behandlungen, für den Aufenthalt in der Klinik, in einem Pflegeheim, was auch immer der Punkt ist, diese Gelder zusammenzuhalten und dafür auszugeben. Alles andere, was da ist, muss zusammengehalten werden für einen irgendwann vielleicht mal Erbfall. Das heißt, Ausgaben, die nicht mit der Person selber zu tun haben. Und ich sehe gerade da hinten die Bilder von deinen Kindern. Und ich habe ja selber jetzt 2. Und meine Große ist 12 und die geht einmal die Woche reiten. Die Reitstunden gehen von meinem Konto. Hätten wir das nicht geregelt, dürften die Reitstunden nicht mehr von meinem Konto gehen, weil das hat mit meiner Versorgung, wenn mir was passiert, ja null zu tun. Das ist das Hobby meiner Tochter. Was es mit ihr emotional machen würde, nochmal on top.
Gerade in so einer Situation und so.
Ja.
Okay, aber ich habe jetzt noch mal eine brennende Frage für das Haushaltskonto. Haben wir nämlich auch. Mein Mann und ich hat jeder sein Konto, wo die Gehälter drauf gehen. Wir haben ein gemeinsames, wo wir Haushaltskonto machen. Alle, ich weiß nicht, Schulessen abgeht, wo auch hier Sportgebühren, Vereingebühren abgehen und auch zum Beispiel, wo wir aber auch sparen, zum Beispiel für Urlaub. So, also das ist das gemeinsame Konto. Was ist da? Wo liegt der Fehler? Oder was müsste man besser machen?
Also natürlich kann man jetzt verschiedene Kontenkonstrukte bauen, was spare ich wohin. Ja. Aber das Einfachste ist immer noch die Vorsorgevollmacht, weil ich dann gar nicht erst in diese Kontrolle des Gerichtes und in diese Spielregeln reinkomme.
Ja, okay. Also das heißt, das können wir lassen, aber wir brauchen die Vorsorgevollmacht.
Genau.
Um dieses Thema vielleicht zum Abschluss zu bringen, die Vorsorgevollmacht. Wo finde ich die? Kann ich die irgendwo runterladen, einfach ausfüllen oder brauche ich da Beratung? Und wie lange sollte ich mir da Gedanken machen? Geht das mal eben so fix oder eben nicht? Du lachst, ich sehe schon, es geht nicht mal eben so fix.
Also es gibt natürlich hunderte von Formularen im Internet. Und es gibt auch also Formulare, die ich mir runterladen kann. Also sprich, ich habe am Ende irgendein Stück Papier. Und es gibt auch Online-Portale. Also das ist die digitale Form eines Formulars zum Ankreuzen, wo ich das in einem Online-Prozess durchgehen kann. Und am Ende kommt eine fertig zusammengestellte Form hinten aus meinem Drucker raus. Die gibt es. Der Gesetzgeber schreibt lediglich vor Schriftform. Das heißt, theoretisch könnte man auch sagen, ich nehme ein leeres Stück Papier und fange an zu schreiben. Generell ist es so, ich muss 4 Bereiche abdecken in der Vorsorgevollmacht. Ich muss einmal Regelungen treffen, dass meine Bevollmächtigten mit Ärzten sprechen können, in Behandlung einwilligen oder die für mich ablehnen können. Dann kommt auch der Punkt, was ist, wenn es zum Beispiel um ärztliche Zwangsmaßnahmen geht, wenn ich eine psychische Erkrankung habe und mir Medikamente gegeben werden müssen zum Ruhigstellen oder die Bettgitter hochgeklappt oder was es da alles so gibt. Auch das sind Dinge, die kann man in einer Vorsorgevollmacht, soweit das gesetzlich zulässig ist, einem Bevollmächtigten übertragen, dass er die Dinge machen darf. Und ich sage den Menschen, die ich habe, wenn ihr euch das zutraut, das so zu formulieren, dass das jeder Arzt in jeder Klinik akzeptiert, dann mach es. Schwierig wirst, wenn du kein Jurist oder kein Arzt bist, weil du gar nicht weißt, was sollst du da schreiben. Der zweite Bereich ist Aufenthalt angelegt. Also heißt das offizielle Wort, das heißt, es geht darum, wo bin ich offiziell gemeldet? Wohne ich da immer noch, wo ich wohne, vorher schon? Oder ist mein Lebensmittelpunkt ein Pflegeheim? Oder muss ich umziehen, weil 5. Etage ohne Fahrstuhl nicht mehr geht? All diese Dinge müssen ja auch mit behördlichen Dingen, die damit verbunden sind, Ummeldungen, Einwohnermeldeamt, auch das ist das, was der Bevollmächtigte tun muss. Muss ich wieder wissen, wie schreibe ich das, damit das Einwohnermeldeamt mit mir redet? Der kritischste Punkt sind eigentlich unsere Banken, weil Banken natürlich auch sehr, sehr strenge Vorgaben haben, wenn denn ein Nicht-Kontoinhaber am Schalter steht.
Klar.
Du möchtest auch nicht, dass auf einmal 10.000 Euro von deinem Konto fehlen, weil da irgendjemand mit irgendeinem Zettel da stand. Und die Bank haftet auch dafür, wenn sich hinterher ein Fehler rausstellt. Und Deswegen ist es auch da wichtig, die Spielregeln der Banken abzudecken.
Okay, ich sehe schon, man braucht für verschiedene Bereiche, medizinisch, Banken, dann auch hier noch die Behörden, braucht man den passenden Slang, die passenden Formulierungen, dass dann auch letztendlich der Wille tatsächlich passiert, wenn es nötig ist. Das kann man nicht so einfach. Also muss man zum Anwalt?
Muss man nicht zwingend. Es gibt natürlich, was ich eben schon gesagt habe, hunderte von Ankreuzformularen, die, sagen wir mal so, einen großen Teil des Alltages abdecken. Mhm. 80% der Ankreuzformulare werden von Banken nicht akzeptiert. Das ist jetzt brutal viel. Ja. Und auch wirklich nicht, dass man jetzt sagt, okay, habe ich jetzt hier die falschen Kreuze gemacht? Weil so viele Kreuze kann ich zum Thema Bank gar nicht machen. Das sind ein, maximal zwei. Aber in diesen Ankreuzformularen oder das, was es im Netz so gibt, da steht halt drinnen, der Bevollmächtigte darf mit der Bank zu Konto, Depot sprechen. Jetzt mal ganz einfach gesagt. Aber die Bank hätte gerne genauer gewusst, darf der Geld abheben, darf der Kontoauszüge ziehen, darf ein Dispo einrichten, Daueraufträge. Und das decken diese Ankreuzformulare nicht ab. Und deswegen geht es dann immer erstmal in die Rechtsabteilung. Das heißt, es geht 2-3 Tage erstmal nicht weiter. Und dann kommt leider häufig zurück, reicht uns nicht. Deswegen haben Banken eigene Formulare. Und dann hilft es, wenn ich ein Ankreuzformular für die große, in Anführungsstrichen, Vorsorgevollmacht nehme, das immer ergänzend mit einer Bankvollmacht bei den Banken, wo ich Konten habe, zu ergänzen. Weil dann hat man eben letztendlich den Text, den die Bank gerne sehen möchte, auch da.
Und das, also von der Bank.
Wichtig ist bei jeder Bank, wo ich was habe. Sparkasse geht nur Sparkasse, Volksbank geht nur Volksbank.
Und kann ich das selber machen? Also wenn ich zum Beispiel möchte, dass mein Mann das machen kann, also da Vollmachten hätte, muss er damit zu dem Termin kommen oder reicht, wenn ich über meine eigenen Konten entscheide, im Fall eines Falles, soll das mein Mann machen oder Nachbarin X oder Freundin Y?
Grundsätzlich ist eine Vollmacht eine einseitige Willenserklärung, wenn wir jetzt mal den rechtlichen Kontext überlegen. Es gibt viele Filialbanken, wie gerade Sparkassen, Volksbanken, die hätten immer gerne noch, dass der andere mitkommt und dort mit unterschreibt. Dann ist es aber denen ihre Spielregeln, dann muss ich die auch mitgehen.
Klar.
Was natürlich die andere Alternative ist, zu sagen, okay, wie kann ich das absichern, ohne dass ich eine Bankvollmacht brauche? Dann bleibt nur eine juristische Vollmacht, heißt Anwalt oder Notar. Da gibt es in den letzten Jahren, keine Ahnung, wie viele hundert von Gerichtsurteilen, wo es Banken versucht haben, auch anwaltliche Vollmachten nicht zu akzeptieren, die alle verloren wurden. Und sagen, es ist eine juristische Vollmacht, es ist eine Beratung dort gewesen. Derjenige wusste, welche Tragweite das hat, was er dem anderen übergibt. Ihr müsst die akzeptieren. Die wurden alle von Banken verloren. Darauf kann man sich sicherlich berufen.
Aber es dauert auch, kostet auch wieder erstmal Zeit.
Zeit und Nerven, die man in dem Moment mit Sicherheit nicht hat. Und deswegen empfehle ich, darf ich das ein bisschen locker sagen gerade hier? Deswegen empfehle ich das allen, egal wie wir die Vorsorgevollmacht machen, ob nur mit einem Formular oder mit einem Anwalt, völlig Wurst, geht zur Bank, macht das Formular. Ihr braucht an der Stelle nicht, dass ein junger, dynamischer, 20-jähriger Bankangestellter im viel zu großen Anzug dort steht und euch anmeckert, es ist nicht sein Formular. Das brauche ich in dem Moment einfach nervlich nicht. Ja, deswegen, es ist eine doppelte Sicherheit, würde ich immer mitmachen, dann haben die ihr Formular, das können die sich abheften, finden die das toll und dann ist an der Stelle schon ein bisschen Druck raus.
Nochmal Frage, was ist mit diesen Direktbanken? Also ich bin zum Beispiel bei der Comdirect, da gibt es keine Filiale, was mache ich?
Die haben in der Regel in ihren Download-Centern solche Vollmachten drinne. Da merkt man, dass es auch als einseitige Willenserklärung funktioniert, weil da kann ich nirgendwo hin. Und dort muss ich meistens auch nur selber unterschreiben. Wir haben selber bei ING und DKB konnten es dasselbe spielen.
Also das funktioniert relativ unkompliziert.
Was noch wichtig ist bei diesen Formularen, weil das ist natürlich das, was die meisten als erstes im Blick haben, da lade ich mir mal ein Formular runter und nehme mir das. In vielen Formularen, auch von den, sagen wir, seriösesten Quellen, Bundesjustizministerium, auch den Justizministerien der einzelnen Bundesländer, ist es leider immer noch so, dass ich in dieser Vorsorgevollmacht, die ich dort mir runterladen kann, kann ich eine Person einsetzen. So, und das ist ja meistens Partner, Partnerin, logisch. Und ich stelle mir die Frage, hey, was ist, wenn ihr zusammen im Auto sitzt?
Gute Frage.
Und leider lassen diese Formulare eben es nicht zu, noch eine zweite Person einzutragen, weil der Platz gar nicht da ist. Ich trage eine Person ein und dann geht der Text los. Was keinen Sinn macht, die Idee hatte ich auch schon ein paar Mal gehört, na, dann drucke ich mir das Formular zweimal aus und trage zwei verschiedene Personen ein. Völliger Käse. Mhm. Das geht so lange, wie die sich einig sind, aber an irgendeiner Stelle, wenn die sich nicht einig sind, sagt jeder, ich habe das Original, ich bin Chef. Der Nächste sagt, ich habe das Original, ich bin Chef. Mhm. Macht keinen Sinn. Mhm. Eine Vollmacht, aus meiner Sicht extrem wichtig, noch eine zweite Person einzutragen, die dann einfach nachrutschen kann.
Ja.
Und das mit einer klaren Reihenfolge, wer ist Nummer 1, wer ist Nummer 2, aber es gibt ein Original, Ende.
Das einfach dann dazwischen quetschen und da nochmal genau, oder mit einem extra Papier nochmal reinschreiben, zwei, oder wenn du sagst, das ist, die Formulare haben das nicht.
Auch das hatte ich schon ein paar Mal, jeder Anwalt sagt, die Vollmacht endet mit Unterschrift und wenn ich danach noch einen Zettel habe, wo ich sage, hier, ich hätte gerne noch eine zweite Person, nett, aber wird juristisch im Streitfall nicht durchgehen.
Also wenn ich zwei Personen festlegen möchte, dann wie am besten?
Na, entweder ich finde ein Formular, das ist machbar.
Manchmal gibt es, okay.
Manchmal gibt es Formulare, wo es möglich ist, zwei einzutragen. Dann auch auf wirklich jedes Wort achten. Manchmal steht drin, dass die gemeinsam entscheiden müssen. Mhm. Auch das funktioniert nur, solange wie die sich einig sind. Mhm. Manchmal steht drin, dass der Zweite dann handeln darf, wenn der Erste verhindert ist. Das ist im Zweifel über die Frage, wie wird das nachgewiesen, dass der verhindert ist. Das kann einfach gehen, das kann aber auch mit zusätzlichen ärztlichen Attest verbunden sein. Die sichersten Formulierungen sind eigentlich, wenn ich mehrere Personen habe, eine Reihenfolge festgelegt habe, die im Innenverhältnis, also die Familie untereinander, ist sich über diese Reihenfolge einig. Nach außen, also zur Vertretung bei Ärzten, Kliniken, Banken, Behörden, darf aber jeder einzeln vertreten, weil damit können die flexibel entscheiden, wer macht jetzt diesen Schritt, wer geht jetzt den Weg. Das wäre das Sicherste, nur die wenigen Formulare sind so weit aufgebaut, dass sie das möglich machen.
Ich werde gleich im Anschluss an unser Gespräch nochmal recherchieren und gucken, dass ich euch in die Shownotes einen Link oder zwei Links reinmachen kann, wo man vielleicht ganz gute Vollmachten findet, aber auch da muss man darauf hinweisen, müssen überprüft werden und müssen nochmal gegengecheckt werden, aber zumindest vielleicht schon mal, dass man irgendwo anfangen kann. Ich überlege gerade im Hinterkopf, wer wären meine Personen tatsächlich? Ja, also es gibt ja auch Paare, wo der Ehepartner gar keine Ahnung von medizinischen Sachen hat. Der wäre total damit überfordert. Ist es überhaupt in so einem Fall gut, den Partner dann zu nehmen? Oder würde ich lieber sagen, weiß ich nicht, meine Freundin ist Krankenschwester, ich möchte, dass die dann entscheidet, mit der bespreche ich das oder so. Allein das ist ja erstmal, das muss man sich ja erstmal, darüber muss man sich erstmal klar werden. Wer soll das machen?
Genau, und das ist auch das, was in den ersten Gesprächen, wenn ich Menschen dort an die Handnehmer meistens so, das sind, hey, wer soll eigentlich das bekommen? Und dann kommen genau diese Punkte. Mein Mann wäre eigentlich an den Stellen überfordert. Den ganzen Papierkram, die Finanzen, das kann er machen, aber das Medizinische kriegt er emotional nicht hin. Und das ist ja auch gut, wenn man sich diese Gedanken macht, überfordere ich denjenigen vielleicht mit dieser Aufgabe und macht das Ganze ein Stück weit leichter, wenn ich noch jemand an die Hand gebe. Das können Eltern sein, das können gute Freundinnen sein, wie auch immer, können Geschwister sein.
Und das Gespräch dann auch mit denen, muss man mit den Menschen führen und fragen, willst du das machen? Darf ich dich einsetzen? Weil das ist im Falle eines, es wird zu 99,9%, hoffentlich zu 100% nicht passieren. Aber wenn, lege ich dir quasi mein Leben in deine, lege dir mein Leben in deine Hände. Willst du das, willst du diese Verantwortung haben?
Ja. Weil wir jetzt gerade an dem Punkt waren, was kann ich mit diesen Formularen machen oder wo gibt's Grenzen? Erstmal nochmal gesagt, wie gesagt, viele Formulare lassen nur eine Person zu. Mhm. Das zweite ist die Banken.
Mhm. Extra.
Und das dritte ist, dass wenn ich Eigentum habe, eigene Immobilie, vielleicht auch Kredite in dem Zusammenhang.
Klar.
Oder wenn ich ein Unternehmen habe, Handelsgeschäfte mit meiner Selbstständigkeit und mit meinem Unternehmen mache. All das sind Dinge, die nicht über diese Formulare abdeckbar sind. Mhm. Hier braucht es immer eine individuelle Lösung. Wenn ich möchte, dass jemand meine Eigentumswohnung, mein Haus verkaufen kann, Änderungen im Grundbuch machen kann, all das, da braucht es individuellere Lösungen. Das heißt, auch nicht zwingend, ich muss zum Notar, das ist das, was die meisten so als Gedankenkette dann haben, ach du Gott, muss ich ja doch zum Notar, kostet einen Haufen Geld. Es gibt auch Anwälte, die das dann individuell aufsetzen, mit denen ich dann besprechen kann, wie viel Befugnis möchte ich zur Immobilie zum Beispiel meinen Angehörigen oder den Personen, die ich einsetze, übertragen. Und da wird es schon spannend, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ich setze meine Freundin ein, weil die im Medizinischen als Krankenschwester sich auskennt, möchte ich der pauschal auch dann eine Möglichkeit geben, meine Immobilie zu verkaufen. Ja. Dann wird man vielleicht sagen, so war es nicht gemeint.
Genau, ja.
Deswegen muss es dann eben individuell sein. Wer darf denn in den Bereichen was? Und das geben die Ankreuzformulare definitiv nicht mehr her.
Okay, und das heißt, da würdest du was raten?
Dass wir dann, das ist ja das, was ich dann mache, dass wir sagen, okay, wo soll es hingehen, was ist euch wichtig? Und dann vorbereitet zu sein mit den eigenen Wünschen, weil ich selber kein Anwalt bin, ich darf es dann nicht formulieren. Ja. Ich arbeite mit vielen Anwälten zusammen, die dann diesen Part übernehmen.
Das heißt, du berätst Familien, du hilfst aus deiner persönlichen Motivation heraus oder aus deinem persönlichen heftigen Schicksalsschlag heraus, ist bei dir eine Motivation fürs weitere Leben quasi erwachsen und du willst Familienbeschützer, haben wir schon am Anfang gesagt, helfen. Gute Gedanken und gute Entscheidungen zu treffen für den Fall, der hoffentlich nie eintritt.
Ja.
Das heißt, du würdest auch Familien treffen, mit ihnen genau das besprechen und sie quasi den Schriftkram so wasserfest machen, so wasserfest wie möglich.
Genau. Also ich nehme, wie ich immer sage, ich nehme die Leute an die Hand.
Ja.
Und das ist auch das Gefühl, was den meisten wirklich hilft, das dann endlich mal anzugehen.
Ja.
Weil das merke ich dann immer an den Feedbacks, die im Nachhinein dann kommen, wenn ich auch dann eine Bewertung dann geschrieben kriege, wo ich mich immer sehr drüber freue. Gerade so den Punkt, ohne dich hätten wir es wahrscheinlich bis heute nicht gemacht.
Bestimmt.
Brauchen jemanden, der das Gefühl hat, ich nehme dich an die Hand.
Ja.
Und das ist genau das, was ich mache. Menschen an die Hand nehmen, zu gucken, was ist euch wichtig, was wollen wir regeln. Dann kommen ja noch, wenn Kinder dazukommen, braucht es da noch extra Regelungen, was die Kinder betrifft. Wenn ein Unternehmen dabei ist, brauchen wir auch wieder extra Regelungen. Wenn Tiere im Spiel sind, kann man vielleicht auch noch extra Dinge für Tiere regeln. Und das, was mir neben den rechtlichen Dingen wichtig ist, dass die Menschen, die dann entscheiden sollen, auch wissen, was soll ich denn machen? Weil die Vorsorgevollmacht selber ist ein Darfschein. Ich darf jetzt für dich Entscheidungen treffen. Aber die große Frage ist ja, und wir reden ja über Situationen, die sind emotional völliger Achterbahn. Wo fange ich denn an? Was soll ich denn machen? Und dafür mache ich dann, wenn wir die Vorsorgevollmachten erstellt haben, entweder mit einem Ankreuzformular, dass die Menschen das selber gemacht haben, aber von mir genügend Informationen kriegen, worauf sie achten sollen, oder wir machen das über einen Anwalt, dass wir parallel dazu einen richtigen Notfallplan und einen Ordner erstellen, wo dann wirklich alles drin ist. Das geht los mit den ganzen technischen Daten, Steuer-ID, Sozialversicherungsnummern. Kann ich alles suchen? Ich kann mir aber auch die 3 Stunden suchen sparen, weil ich eine Stelle habe, wo alles drinsteht.
Super,
ja. Wo sind die Ansprechpartner? Welche Versicherung habe ich? Die Notfallmappe. So wie die Oma damals unterm Bettchen den Koffer hatte, wo das Wichtigste drin ist. Genauso. Nur in modern.
Ja.
Aber genauso, wo alles drinsteht. Welche Versicherung habe ich? Bei welcher Gesellschaft? Wen muss ich anrufen mit Telefonnummern und Namen, wenn da sind? Dass alles zusammen ist und dann gerade für den Fall Krankheit, Unfall passiert oder auch für den Todesfall, was muss ich dann da machen? Weil das ist das, was ich damals, wo ich versucht habe, okay, es scheint einen Riesenbedarf zu geben, wie kann ich Menschen helfen? So, was hätte mir denn damals geholfen? Ich habe mich mit anderen unterhalten, die ähnliche Schicksalsschläge hatten, was man dann so mitbekommen hat. Ich sage, was hätte euch denn geholfen? Oder was würde euch heute helfen? Und es ist relativ schnell so ein Bild entstanden, dass Menschen auch gesagt haben, teilweise heute noch, was weiß ich, da ist die Oma gestorben. Wir haben über ein Jahr rückwirkend Kontoauszüge durchgewühlt, um zu gucken, wer bucht denn bei der Oma noch alles ab. Und dann kam ein Satz, den ich auch häufig gehört habe, dann wird aus Trauer auf einmal Wut. Und das ist das, was ich sage, das darf doch nicht sein. Und deswegen, natürlich kann ich ein Jahr Kontoauszüge rückwirkend durchwälzen und habe dann irgendwann einen Überblick. Wenn ich aber alles zusammen habe, dass ich weiß, wer bucht da alles ab, wo gibt es irgendwelche Verbindungen, wo muss ich mich drum kümmern und das Ganze dann noch zeitlich sortiert und sage, heute musst du das machen, heute rufst du die Krankenkasse an, da vorne steht die Nummer, die musst du anrufen. Morgen kümmere dich um die Bank und dann die Rentenversicherung, da sind die Kontaktdaten. Das ist das, was dieser Notfallplan hergibt und wirklich nicht nur als eine pauschale Checkliste, wo ich sage, ich will den Schritt weitergehen, weil so pauschale Checklisten gibt es auch.
Ja.
Da fange ich trotzdem noch an zu suchen.
Ja.
Deswegen ist
alles,
das
zusammen haben.
Alles zusammen, persönlich und alle Vertragsnummern, alles steht drin.
Sodass, wenn es was hoffentlich nie passiert, aber wenn die Katastrophe eintritt, dass man diesen einen Ordner hat und dann auch weiß und das auch so ein bisschen einem dann hilft, okay, jetzt muss ich das und das und das machen und hier liegt alles schon zusammen. Ich kann mir jetzt schon vorstellen, wie gefühlt dieser mega grüne Haken im Kopf ist, wenn man das geregelt hat.
Genau, das ist das Gefühl, was die Menschen mir dann auch hinterher sagen. Und ich höre halt häufig einen Satz, kennst du vielleicht auch, wenn mit mir mal was ist, möchte ich euch nicht zur Last fallen.
Ja, will ja keiner.
Und alle, die das hören, werden sich vielleicht irgendwo an eine Familiensituation erinnern, wo das vielleicht mal die Oma beim Geburtstag gesagt hat oder sonst irgendwas. Und ich frage dann manchmal nach, was heißt das dann für dich genau?
Aber ich muss auch sagen, dass ich das für mich sagen kann. Ich möchte auch meinen Kindern nicht zur Last fallen zum Beispiel. Müsste ich das, also all das, was wir gerade besprochen haben, würde ich jetzt erstmal so auf mich und meinen Mann beziehen in unserem konkreten Fall. Aber eigentlich möchte ich das ja auch dann für meine Kinder haben, wenn das dann mal akut ist. Kann man das auch schon regeln, auch wenn die jetzt noch minderjährig sind? Oder ist das etwas, was jetzt noch zu früh ist quasi?
Nein, letztendlich habt ihr ja jetzt das Sorgerecht für eure Kinder gemeinsam. Mhm. Dann ist es an der Stelle so, solange wenn einem von euch beiden was passiert, kann man erstmal sagen, okay, dann kann der andere ja ganz normal das Sorgerecht weiter ausüben.
Okay.
Passiert erstmal gar nichts.
Aber
wenn ihr beide zusammen im Auto sitzt. Per Gesetz ist es so, dass jemand, der nicht volljährig ist, eben einen Vormund bekommt, wenn er nicht unter elterlicher Sorge steht. So steht es im BGB wiederum drin. Mhm. Und das Vormundschaftsgericht, beziehungsweise das Jugendamt meistens davor geschaltet, legt dann fest, wer dieses Sorgerecht übernimmt. Mhm. Und als Eltern kann ich mit einer Sorgerechtsverfügung dem Familiengericht oder Vormundschaftsgericht meinen Wunsch mitteilen, wer denn meine Rolle übernehmen soll. Mhm. Das ist bei Alleinerziehenden natürlich noch akuter, weil da reicht schon der eine Fall X
ganz
aus.
Genau.
Und dort schreibe ich rein, wer das Sorgerecht und das Aufenthaltsbestimmungsrecht und alles übernehmen soll. Mhm. Mein Hinweis dazu ist, dass da gibt es jetzt nicht allzu viele Möglichkeiten. Ich kann deswegen zum Notar gehen. Mhm. Oder ich mache es handschriftlich. Mhm. Und beim Notar sieht das in der Praxis ja eher so aus, man macht einen Termin, setzt sich dorthin und der Notar stellt 30 Fragen und schreibt einfach nur mit. Mhm. Der Notar ist eigentlich an der Stelle, nur ohne das jetzt böse zu meinen, wie ein Sekretär, der das in die richtige Form bringt.
Der es offiziell macht.
Der es offiziell macht, genau. Das ist trotzdem so ein bisschen wie betreutes Schreiben. Mhm. Weil meine Wünsche von den Personen und die Gründe, warum oder warum jemand vielleicht nicht, die kommen ja alle von mir selbst. Ja. Und das kann ich auch handschriftlich machen.
Ja.
Deswegen gebe ich so einen Mustertext meistens raus, wo man so ein bisschen so einen roten Faden bekommt und dann handschriftlich machen. Das Familiengericht hat immer die Aufgabe zu schauen, was ist das Beste für die Kinder. Mhm. Die kennen euch ja nur nicht. Das heißt, wenn ich sage, soll zur guten Freundin, die Krankenschwester, von der du vorhin gesprochen hast, oder zu anderen Angehörigen, dann ist es für das Familiengericht wichtig, nachzuvollziehen, ist es das Beste für die Kinder? Und gerade wenn es dann noch eine Entfernung ist, wo also das soziale Umfeld verlassen werden muss, in Anführungsstrichen.
Ja, auch da muss man sich ja wieder Gedanken machen, mein Gott, in so einem Fall, wem vertraue ich meine Kinder an? Ne? Was mache ich, wenn Oma und Opa dann doch schon zu alt sind? Auch da wieder muss man Gespräche führen, erstmal sich Gedanken machen, dann mit den Menschen sprechen. Aber auch das kann man regeln. Jetzt mal so grundsätzlich, wenn du sagst, das volle Paket, also die komplette gute Absicherung in diesen ganzen Lebenslagen, finanziell, medizinisch und auch rechtlich in Sachen Kredite abbezahlen etc. Was muss man in die Hand nehmen, damit man das gut regelt? Also wie viel würde das kosten, das zu regeln quasi?
Gut, Pi mal Daumen. Pi mal Daumen. Jeder Anwalt würde sagen, kommt drauf an.
Ja, klar. Ne,
klar. Also Anwälte haben die Möglichkeit, nach Stundensätzen oder nach einer Gebührenordnung das Ganze zu machen. Notare haben eine Gebührenordnung, die kann man im Internet selber nachrechnen, was da auf einen zukommt. Mhm. Da können locker Beträge von 800 bis 1500 Euro irgendwo entstehen. Das hängt einfach von den Vermögenswerten ab oder welchen Kosten- oder Stundensatz der Anwalt ansetzt. Da ich natürlich auch mit Anwälten arbeite, sind natürlich dort auch Kosten drin, die Anwälte haben wollen, aber wir haben dort feste Beträge ausgehandelt, sodass wir dort pauschale Beträge haben und dort liegen wir bei den meisten Fällen, es kommt nur darauf an, wer was wie haben möchte und wie die Begleitung aussehen soll, aber auch mit einem Anwalt dazu, der das schreibt, mit dem Gespräch dazu, mit mir an der Hand, mit dem Notfallplan komplett fertig eingerichtet, sind wir in den meisten Fällen so bei um die 600 Euro. Also deutlich unter dem, was sonst.
Machst du die Beratung, du bist ja heute sehr weit gefahren schon, machst du die Beratung nur in den Bundesländern, die nah zu erreichen sind, oder würdest du das auch quasi per Videotelefonie machen, oder wo bereitest du Familien, wo könnte man dich erreichen, wo würdest du sagen, ja, das geht oder geht alles?
Also es geht inzwischen alles. Ich glaube, da hat auch die Corona-Zeit ja in vielen Branchen das Ganze geöffnet. Und 80% der Beratungen sind online, die wir per Video, gibt es so verschiedene Portale, die man da nutzen kann, die wir dort machen. Da trifft man sich vielleicht mal, wenn es passt, noch persönlich mit dazu. Ja. Aber in den meisten Fällen ist das alles online. Und ich merke auch, dass es für die meisten Menschen völlig okay ist, das so zu machen. Wenn das Vertrauen dann auch entsprechend da ist, diesen Weg gemeinsam zu gehen. Also deswegen bundesweit inzwischen zum Glück möglich.
Sehr gut. So eine Frage, ich meine, das ist ja auch, du redest mit Menschen über sehr wichtige und sehr persönliche Sachen. Und ich, wie gesagt, ich spüre jetzt schon diese Erleichterung, wenn man das geregelt hat. Weil im Moment denke ich gerade, krass, diese ganzen wichtigen Sachen habe ich nicht geregelt. In meiner Familie wäre das nicht geregelt. Mhm. Also ich wüsste nicht, in was für einer Situation, wenn ich sterben würde oder im Koma liegen würde oder mein Mann, was passieren würde. Oder wenn wir beide im Autounfall ums Leben kommen würden, was mit meinen Kindern wäre. Das haben wir einfach noch nicht besprochen. Warum glaubst du, dass so wichtige Sachen, die meisten Menschen, also ich glaube, in meinem privaten Umfeld, ich muss mal eine nicht repräsentative Umfrage machen, aber ich glaube, es hat keiner. Warum haben wir das nicht?
Natürlich ist es auf der einen Seite ein Thema, wo man sich nicht so gerne mit der eigenen Endlichkeit, mit der eigenen Verletzlichkeit beschäftigt. Mhm. Und die Angst, was falsch zu machen. Mhm. Ich erlebe viele Menschen, die sagen, oh ja, wir haben das schon mal probiert, auch mit solchen Formularen, und haben es dann wieder sein gelassen. Mhm. Das liegt teilweise daran, natürlich ist es kein angenehmes Thema, wo man sich gerne mit beschäftigt. Mhm. Diese Illusion, ich mache das mal im Urlaub, können Bullshit. Wir vergessen, das wird nicht funktionieren. Nein. Und das ist auch okay, ist auch gar nicht schlimm. Dieses alleine gelassen sein, sich dort auch drinnen mit Begriffen beschäftigen müssen, wo man nicht so richtig weiß, was heißt das jetzt, welche Tragweite hat das, wenn ich das so oder so auswähle, ankreuze, wie auch immer. Und ich hatte eine krasse Antwort mal, auch eine Kundin, die hat gesagt, wir haben das mit dem Ankreuzformular probiert. Ich sage jetzt nicht, welcher Herausgeber das war. Und die hat dann gesagt, da ging es um die Patientenverfügung, also um diese medizinischen Dinge, und gesagt, ich habe das Gefühl, ich unterschreibe mein Todesurteil. Und deswegen kann ich auch voll verstehen, dass Menschen, wenn dieses Gefühl auch nur ansatzweise hochkommt und diese Emotion damit verbunden ist, dann sagen, nee, das mache ich jetzt nicht. Also ist eine ganz normale Schutzreaktion, da nicht weiterzugehen. Und ich habe mir dann auch dieses Formular angeschaut. Ich sage, ich verstehe dich voll. In so einer Patientenverfügung geht es ja darum zu sagen, was möchte ich in gewissen Situationen noch Macht haben und was nicht mehr. Und es müssen neben denen, dass Situationen benannt werden, müssen eine klare Aussage drin stehen, möchte ich lebensverlängernde Maßnahmen oder nicht. Und dann der eigentlich schwere Punkt ist dann, es müssen alle Behandlungsmaßnahmen, künstliche Ernährung, künstliche Beatmung, Dialyse, Schmerzbehandlung, Bluttransfusion und so weiter, das muss alles einzeln am Ende wiedergegeben werden in der fertigen Version. Mhm. Und zu allen Behandlungsmaßnahmen gibt es, ich muss jetzt mal einfach machen, drei verschiedene Versionen. Entweder ich sage, ja, ich möchte diese Maßnahme, um mein Leben damit zu verlängern. Ich möchte es gar nicht. Nie. Oder ich möchte es, wenn es im Rahmen einer pflegerischen Palliativversorgung mir Schmerzen nimmt, Symptome lindert. Und in den meisten Ankreuzformularen steht nur drin, ja, um das Leben zu verlängern, nein, gar nicht. Und diese Palliativversorgung ist als Möglichkeit, die auszuwählen, gar nicht da. Mhm. Und wenn ich dann nur zwischen schwarz-weiß an aus entscheiden kann, dann verstehe ich, dass sich das so anfühlt. Mhm. Und ich mache das jetzt schon viele Jahre, also inzwischen sind es jetzt 24, also aktiv wirklich seit 10 Jahren. Mhm. Und ich würde sagen, Minimum 80% wollen eine pflegerische Versorgung, sondern sorgt dafür, dass ich keine Schmerzen habe, lasst mich in Ruhe gehen, ich möchte in Würde sterben. Solche Sätze kommen dann. Wenn ich das aber, wenn ich alleine da sitze und ich finde solche Sätze nicht, dann gehe ich da nicht weiter.
Mann, aber warum gibt es denn da kein gutes Formular? Verdammt nochmal. Steffen, wenn wir das nächste Mal sehen.
Dann müssen wir endlich mal eins haben.
Müssen wir uns mal eins machen, das gibt's doch gar nicht. Also
es gibt vielleicht einen Grund, den man sagen kann. Wir hatten 2016, 17, gab es 3 BGH-Urteile, Bundesgerichtshof, wo darüber gestritten wurde, ob diese Patientenwürgen anerkannt werden darf oder nicht. Familie mit Ärzten, Familie untereinander haben sich gestritten. Und aus den Urteilsbegründungen vom BGH kann man inzwischen gut ablesen, wie muss eine Patientenverfügung aufgebaut sein. Das Justizministerium, Bund, also das Oberste, was wir haben, hat als Schlussfolgerung darauf ihre Formulare vom Netz genommen und hat eine Broschüre, die man aktuell kostenfrei sich runterladen kann, wo das Thema erklärt wird. Und dort steht eindeutig drinne: wir können gar nicht ein einheitliches Formular rausgeben, was so offen ist, dass es jeder mit seinen persönlichen Einstellungen, religiöse, ethische Dinge, die noch teilweise eine Rolle spielen, dass es alles da reinkommt und übertrieben mit 3 Kreuzen so konkret zusammenkommt, dass der Arzt Rechtssicherheit hat.
Ja, puh, krass.
Und deswegen auch die Empfehlung von dort: lasst euch beraten, macht das individuell. Am Ende dieses Buches sind, ich glaube, über 30 Textbausteine für die, die dort den Do-it-yourself machen wollen. Aber die alle abzuschreiben, wird auch Blödsinn, weil dann ist natürlich, da ist alles drin.
Ja.
Da müsste ich wieder wissen, was mit wem zusammen. Und das ist auch die Schwierigkeit, die ich immer noch sehe bei den Ankreuzformularen im Internet, bei diesen Online-Portalen. Die sind alle natürlich juristisch-medizinisch erstmal richtig. Die Frage, die dort drinne steht, die Auswahlmöglichkeiten, die ich dort habe zum Ankreuzen, das ist alles medizinisch rechtlich richtig. Das wird auch gerade bei diesen Online-Portalen ganz gut publiziert, dass das auch ohne Notar gültig ist und so weiter. Die Problematik, die offen bleibt, ist, das, was ich ankreuze, überprüft keiner. Also ob das, was ich bei Frage 3 gerne hätte, mit dem, was ich bei Frage 5 mir rausgesucht habe, ob das medizinisch zusammenpasst, ob das möglich ist umzusetzen, das überprüft keiner.
Okay, verstehe.
Und ich bin an der Stelle vielleicht auch sehr kritisch und ich teste solche Portale, weil wenn dort vorne suggeriert wird für den Otto-Normalbürger, der das, okay, dann ist das ohne Notar gültig, ich klicke mich hier durch, hinten kommt das raus, unterschreiben, Haken dran, dann glaube ich dem natürlich. Aber wenn ich in so einem Portal teste und mich selber bevollmächtige, meinen Hund bevollmächtige, dann müsste das System anfangen, mit Alarm zu schreien, sagen, Freund, das ist eine nette Idee, aber es geht nicht. Mach das aber nicht. Das ist ja sicherlich was Plakatives, was keiner so machen würde. Aber wenn das schon nicht aufleuchtet, dann ist die anderen Sachen, die man im guten Glauben selber auswählt, dann werden die auch nicht überprüft. Und das ist die Problematik, die ich bei vielen dieser Formulare oder Portale sehe, dass es eben, ich sage mal schon, das ist ein bisschen wie, wenn du ARD und ZDF schaust und jemand anders hat die Fernbedienung in der Hand oder du hast Netflix und hast selber die Fernbedienung. Das ist ein bisschen der Unterschied. Das ist so ein bisschen wie Fernsehen, so ein Ankreuzformular, aber wenn du das wirklich individuell auf deine Wünsche haben willst, dann muss man da wirklich genau hingucken, findet man ein Formular, was passt.
Also man merkt schon, es wäre so schön, wenn es in 3 Sekunden ausgefüllt gäbe, aber dazu ist die Materie zu wichtig und wir können es uns nicht ersparen, da einmal gedanklich, emotional und dann eben halt auch rechtlich da sich Zeit zu nehmen und das einfach wasserdicht zu machen. Es geht nicht anders. Ja. Es geht nicht anders. Ja.
Was aus meiner Sicht noch mit wichtig ist, was auch leider nicht so bekannt ist, wenn jetzt so ein Fall passiert, dass jemand durch einen Unfall in die Klinik muss. Alles, was, um das auch nochmal klar zu sagen, alle Notbehandlungen, die erstmal gemacht werden, da fragt noch keiner nach irgendwelchen Formularen. Das ist dann immer erst Schritt 2, wenn jemand stationär weitere Behandlungen notwendig sind. Wenn dort aber niemand da ist, der sagen kann, hat derjenige jetzt eine Vollmacht, muss die Klinik ja trotzdem irgendwie weitermachen können. Und dann ist es so, dass die Klinik sich in der Regel an das Betreuungsgericht wendet. Die sind 24/7 besetzt mit dem Richter auf Bereitschaft. Und der Richter muss ja dann sagen, mache ich eine Betreuung oder mache ich es nicht? Der weiß aber nicht, ob ich eine Vorsorgevollmacht zu Hause liegen habe. Woher denn? Mhm. Der ruft auch niemanden an, der geht auch nicht mal gucken oder sowas. Mhm. Es gibt seit, ich glaube, 2005, gibt es ein zentrales Vorsorgeregister, was bei der Bundes- und Tagkammer geführt wird. Mhm. Hat mit Notaren nur begrenzt was zu tun. Dort kann ich registrieren, ich habe eine Vorsorgevollmacht gemacht, ich habe die und die Person eingesetzt. Mhm. Dort kann ich keine Unterlagen hochschicken. Mhm. Auch das ist manchmal noch so ein Mythos, da schicke ich das dorthin. Nee, es ist nur ein Online-Register.
Dass der Richter in dem Moment sehen kann, der hat was.
Genau, und damit darf er keine Betreuung ansetzen.
Ah, okay.
Und diese Rückinfo, in diesem Register steht drin, ich habe eine Vorsorgevollmacht, ich habe die und die Person eingesetzt mit Name, Kontaktdaten. Dann steht drin, grob mit Überschriften, was ist Inhalt der Vorsorgevollmacht? Also geht es um gesundheitliche Dinge, geht es um finanzielle Dinge und wo habe ich es hingelegt? Zu Hause, im Nachttisch, was auch immer. Das steht da drin und diese Information geht dann wieder an die Klinik. Seit 1.1. letzten Jahres darf die Klinik, wie heißt es so schön, bei berechtigtem Interesse selber reinschauen. Das klingt schon wieder nach viel Bürokratie und das ist es auch. Mhm. Deswegen ist es aktuell sicherlich noch ein Punkt, schaut die Klinik direkt rein oder geht die wie bisher übers Gericht. Deswegen empfehle ich jedem, egal was es ist, ob das rechtlich am Ende was taugt, sagt diese Registrierung nichts aus. Aber erstmal das Signal an den Richter, stopp, ich habe was. Um dann schnellstmöglich zu gucken, wo liegt die Vollmacht, dass die besorgt werden kann. Und dann ist man einen Schritt weiter. Diese Registrierung kostet einmalig so 23 bis 25 Euro für alle Ewigkeit.
Kann man machen.
Das ist überschaubar und sollte mit dazu sein, dass auch was ich mit den Menschen, die ich begleite, machen wir das an der Stelle dann noch zusammen, dass ich wirklich sagen kann, safe, Haken dran, wir haben die Dokumente, wir haben den Plan, was gemacht werden muss, wir haben es registriert, jetzt haben wir es rund.
Steffen, noch eine Frage zum Abschluss. Jetzt bist du da so firm drin, du kennst dich wirklich total aus, du bist verfolgst die neuen Entscheidungen, die neuen Entwicklungen, du beschäftigst dich mit Familien deren Wünsche zu erfüllen. Für dich persönlich, damals hattest du das nicht. Wie schwer oder einfach ist es dir gefallen, jetzt für deine neue Lebenssituation auch deine Kinder zu schützen und euch als Familie zu schützen und diese ganzen Sachen zu machen? War das auch eine Überwindung oder war das einfach aufgrund der Situation, der Erfahrung, die du hattest und einfach, weil du weißt, wie es geht, es war einfach nur ein positives Gefühl, das geregelt zu haben?
Nein, mir ging es genauso wie jedem. Wir haben auch uns überwinden müssen. Wir hatten auch dann jetzt mit meiner jetzigen Partnerin auch den Punkt, ja, wir machen das dann mal und haben es nochmal geschoben und gesagt, so Schluss aus, jetzt wird es wirklich gemacht. Ja. Und dann für die ganze Familie alles geregelt. Es war auch eine Überwindung, weil es ist natürlich emotional. Und das darf man auch nicht unterschätzen. Und deswegen ist es aus meiner Sicht wichtig, da wirklich jemanden an der Hand zu haben, der es ein bisschen moderiert, der auch mal pusht und sagt, hey, komm, das ist der nächste Schritt, wir müssen das machen. Auch gerade wenn wir diesen Notfallplan machen, brauche ich natürlich ganz viel Informationen. Da auch sagen, ich bleib dran, du kriegst eine Liste, das brauche ich jetzt von dir und dann machen wir den nächsten Schritt. Und ich merke die Erleichterung halt im Nachgang. Aber eine Überwindung am Anfang war es für uns genauso. Das ist, glaube ich, auch völlig normal und das ist gut so, weil es halt ein wichtiges Thema ist, es geht um die Familie.
Definitiv. Und das muss man schützen. Also, ich habe ganz viele To-Do-Listen im Kopf nach diesem Gespräch. Aber es ist wichtig. Ich möchte das auch geregelt haben. Ich möchte das nicht so in einem dunklen Raum, nebligen Raum haben. Das geht so nicht. Deswegen vielen Dank, Steffen, für die ganzen vielen guten, wichtigen Punkte. Ich hoffe, ihr habt euch zwischenzeitlich auch ein paar Notizen gemacht. Und wenn ihr mehr über Steffen oder wenn ihr Kontakt zu Steffen aufnehmen möchtet, könnt ihr das machen, indem ihr ihn entweder googelt unter Steffen Moser oder aber auch da gibt es eine Homepage. Sag noch einmal ganz kurz, Steffen-Moser, Steffen?
Steffenmoser.de.
Steffenmoser.de oder auf Instagram findet ihr ihn unter dem Familienbeschützer. Also lieben Dank, sehr wichtiges Thema. Überwindet, versucht diesen mit mir zusammen diesen unangenehmen Punkt, dieses unangenehme Gefühl zu überwinden und einfach daran zu denken, wenn das geregelt ist, hast du es ein für alle Mal. Allein diese Mappe finde ich schon so gut, dass die irgendwo zu Hause ist und dass man einfach weiß, wenn das ist, gehe ich dahin, mache die Mappe auf und mache, was da steht. Das ist schon so mega wichtig. Ganz lieben Dank.
Sehr, sehr gerne. Und vielleicht auch für dieses Gefühl am Ende. Ja. Ich habe häufig dann auch den Punkt gehört, wir haben am Anfang gedacht, das wird total schwer. Aber es war es am Ende gar nicht. Mhm. Und das vielleicht noch so zum Abschluss von meiner Seite mitzugeben, glaub nicht, dass es ist eine Überwindung. Ja, ich helfe dabei und dann merken, es ist gar nicht so schlimm. Mhm. Nur wenn man alleine da sitzt, das ist wie bei anderen Themen, wo ich mich nicht auskenne, wo es um große Entscheidungen geht, tut man sich logisch schwer und deswegen helfen lassen.
Definitiv. Vielen lieben Dank. Ich hoffe, euch hat es ein paar Anstöße gegeben, Gedankenanstöße, da vielleicht was zu regeln, wenn es noch nicht geregelt ist. Lieben Dank euch fürs Zuhören, wenn euch diese Folge gefallen hat. Sagt's gerne weiter, verteilt ein paar Sternchen. Wenn ihr Themenvorschläge habt, freue ich mich. Und bitte niemals vergessen, ihr Mamas und Papas seid die wahren Superhelden. Bis bald.
Das war Mama la Papp, der Podcast von und mit Nicole Nötzel.